Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Gehört der Islam zu Frankreich? Diese Frage ist immer noch eine heikle und eine Frage, die der französische Staat nicht nur religiösen Einrichtungen überlassen will. Wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten in Paris. Der Oligarch Wassil Boschkow gilt als der reichste Mann Bulgariens und er hat sein Geld mit Glücksspiel und dubiosen Geschäften gemacht. Wir berichten, wie der bulgarische Staat ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung macht. Und um Geschäfte, um legale Geschäfte, geht es auch bei unserem nächsten Thema. Für Luxemburg ist der Weltraum ein Zukunftsmarkt. Wie das Großherzogtum junge Unternehmer anlockt, auch dazu gleich mehr in dieser Ausgabe von Europa heute. Muslim, Islam, Islamismus. In kaum einem anderen europäischen Land haben diese Begriffe so ein großes Spaltpotenzial wie in Frankreich. Und in kaum einem anderen europäischen Land ist die Sorge vor einer Veränderung der Gesellschaft so groß wie in Frankreich. Die Terroranschläge der Islamisten, die seit 2015 mehr als 250 Menschen getötet haben, waren ein Schock und sie wirken bis heute nach. Inzwischen ist in der Debatte von einer schleichenden Islamisierung die Rede, von einer Unterwanderung der offenen französischen Gesellschaft. Jürgen König in Paris. Ist das alles nur eine Verschwörungstheorie oder Realität?
Das ist Realität. Es ist jetzt eine Studie erschienen, wird hier sehr diskutiert, die Arbeit von Bernard Rougier von der Pariser Sorbonne. Er hat mit seinen Studierenden 4 Jahre lang in den Vorstädten französischer Metropolen recherchiert, auch viele muslimische Studierende darunter. Sie konnten eben auch Moscheen besuchen, Cafés, islamische Buchhandlungen waren in den sozialen Netzwerken unterwegs. Das waren also detaillierte Feldstudien und das Ergebnis ist eindeutig. Da ist dann nicht mehr nur von schleichender Islamisierung in dem Band die Rede, sondern Bernard Rougier spricht regelrecht von einem islamischen Gegenuniversum, das da praktisch vor den Augen der Öffentlichkeit entstehen würde. Islamisten, so heißt es in dem Band, würden immer mehr Vorstädte in Frankreich regelrecht unter ihre Kontrolle bringen.
Wo zeigt sich das denn konkret?
Die Radikalisierung zeigt sich etwa in Moscheen, da vor allem, wo manche Prediger immer wieder sagen, dass die Frauen des Teufels wären, dass man nur verschleierten Frauen gegenüber respektvoll auftreten soll, wo eine klare Distanzierung von den sogenannten Ungläubigen verlangt wird, wo für gläubige Muslime klare Verbote ausgesprochen werden, keine Musik hören, keine Freundschaft mit Nicht-Muslimen, Frauen nicht die Hand geben. Es gibt in Frankreich Sportvereine oder auch Haftanstalten, wo junge muslimische Männer sich weigern, nackt zu duschen. Sie bestehen darauf, in Unterhosen zu duschen. Oder wo in den Moscheen ständig davor gewarnt wird, die Kinder in öffentliche Kindergärten zu schicken. Da geschieht das auch immer seltener. In öffentlichen Schulen wird manchmal der Lehrstoff, weiß nicht, Biologie, Geschichte, sehr offensiv in Frage gestellt, der Holocaust zum Beispiel. Es gab Ende Januar einen Bericht der Zeitung Le Journal du Dimanche. Da wurde aus einem geheimen Dossier des Inlandsgeheimdienstes, DGSI, zitiert, wonach rund 150 Städte und Gemeinden inzwischen von Islamisten kontrolliert werden. Frankreich.
Die Sensibilität in Frankreich ist groß. Was unternimmt denn der französische Staat gegen Islamisierung und Radikalisierung?
Es gibt Programme, da gehen also Sozialarbeiter, Lehrer, Psychologen, die gehen in die Vorstädte mit Gesprächen, Arbeitsgruppen, Rollenspielen und dergleichen. Das wird auch seine Wirkung haben, aber es bleibt das Grundproblem, dass man eben jahrelang nicht so genau hingeguckt hat in Frankreich, einfach um der politischen Rechten keine Argumente zu liefern gegen Franzosen mit Migrationshintergrund. Also man hat einfach so getan, als gäbe es das Problem Islamismus nicht. Und in manchen Gemeinden ist es in den letzten Jahren auch zu einer regelrechten Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und salafistischen Vereinen zum Beispiel gekommen. Die Politik erhofft sich dadurch Wählerstimmen und bietet dafür Mitspracherechte bei städtischen Subventionen oder auch Posten in der Stadtverwaltung an. Diese Studie von Rougier dokumentiert Beispiele kommunistischer Stadtverwaltung, etwa in Aubervilliers bei Paris. Und Rougier sagt wörtlich, Zitat, es gibt ganz klar einen Pakt zwischen einem Teil der linken Parteien und islamistischen Gruppen. Der Staatspräsident Macron, er hat letztes Jahr angekündigt, alle Formen des politischen Islamismus ahnden zu wollen, die dazugehörigen ausländischen Finanzströme stärker kontrollieren zu wollen. Er sprach von einer republikanischen Wiedereroberung dieser Vorstädte. Also es gibt schon ein Bewusstsein für das Problem, aber nach meinem Eindruck nicht wirklich Lösungsansätze, von denen man jetzt schon sagen könnte, dass sie funktionieren.
Genauer hingucken, Lösungsansätze ausarbeiten, das hat sich ein europäischer Kongress vorgenommen, bei dem über 50 Imame aus verschiedenen europäischen Ländern darüber beraten wollen, wie Radikalisierung und Islamisierung gestoppt werden können. Worauf kommt es diesem Kongress an? Welcher Weg wird da vorgeschlagen?
Also das ist ein Kongress, der von einer französischen staatlichen Stiftung organisiert wird, der Fondation de l'Islam de France. Kirche und Staat sind ja in Frankreich strikt getrennt. Die Kirche geht den Staat eigentlich nichts an. Also geht man mit dieser Stiftung den Weg, den Islam als Teil der französischen Geschichte zu begreifen, um so über Fragen im Falle dieses Kongresses jetzt über Fragen der Islamisierung und Radikalisierung zu sprechen. Wenn Sie fragen, welcher Weg wird vorgeschlagen, noch gar keiner. Man will hier gemeinsam Gegenmittel entwickeln. Ein Weißbuch soll entstehen, das dann zum Beispiel Politiker ein Hilfsmittel bereitstellt, wie mit dem Thema umgegangen werden kann.
Was der französische Staat gegen Islamisierung und Radikalisierung unternimmt, dazu unser Korrespondent Jürgen König aus Paris. Danke. Es war eine koordinierte Aktion. In Bulgarien haben sich Regierung, Parlament und Staatsanwaltschaft den reichsten Oligarchen des Landes vorgeknöpft, Wassil Boschkow und sein Monopolgeschäft, die private Sofortlotterie, mit einem Jahresumsatz von fast 770 Millionen Euro. Von nun an ist die Sofortlotterie in staatlicher Hand. Eine Gesetzesänderung tritt heute in Kraft. Und damit wird der Druck auf den Oligarchen Wassil Boschkow weiter erhöht, gegen den bereits ein Ermittlungsverfahren läuft. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Sofortlotterie heißt das Glücksspiel, gehörte bislang dem reichsten Mann des Landes, Wassil Boschkow, und ist in Bulgarien, einem Glücksspiel Eldorado, äußerst beliebt. Rund 60% der Bevölkerung machen dabei mit. Es spielten vor allem Ältere, Ärmere und Arbeitslose. Experten schätzen, dass besonders auf dem Land, in kleinen Dörfern und Kommunen, viele ärmere Menschen die Hälfte bis zwei Drittel ihrer Einkommen für Lotteriescheine ausgegeben haben. Ich kaufe Lotteriescheine, denn ich gewinne kleine Summen, die mir gleich ausgezahlt werden. Es ist also kein Problem. Ich habe nie mehr als 100 Lewa, rund 50 Euro, gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Ich hab's nicht gezählt. Seit 2014 wurden die Sofortlotteriescheine nahezu überall verkauft. Auf den Postämtern, wo die Pensionäre ihre Renten, die Arbeitslosen ihr Arbeitslosengeld und die Armen ihre Sozialhilfe abholen, in den kleinen Lebensmittelläden und den großen Handelsketten, den Cafés, sogar an den Zeitungskiosken, in den Krankenhäusern. Tichomir Beslow, Sicherheits- und Kriminalitätsexperte am Zentrum für Demokratieforschung in Sofia. Stellen Sie sich vor, 60% spielen die Sofortlotterie. Gleichzeitig sind 80% für die Begrenzung und sogar das Verbot des Glücksspiels. Das heißt, die Leute kennen das Problem, aber sie sind abhängig. Es ist sehr schwierig zu widerstehen, wenn der Zugang so leicht ist. Der Schein kostet einige Lewa und kann überall gekauft werden. Der Jahresumsatz betrug zuletzt rund 770 Millionen Euro. Die Gewinne zunächst steuerfrei, dann sehr niedrig besteuert. Für den bisherigen Besitzer der Sofortlotterie, Wassil Boschkow, eine wahre Goldgrube. Boschkow, genannt der Schädel, ein 63-jähriger Oligarch, hatte bis vor wenigen Wochen als reichster Mann Bulgariens nichts von der Politik und von der Justiz zu befürchten. Das änderte sich, als er Ende Januar in 11 Punkten angeklagt wurde, unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Leitung einer organisierten kriminellen Gruppierung, Erpressung, Bestechungsversuch von Beamten, Besitz von kulturellen und historischen Wertgegenständen, die nicht gesetzmäßig registriert worden sind, und es wird gegen ihn auch wegen Mordes und Vergewaltigung ermittelt. Boschkow floh umgehend in die Vereinigten Arabischen Emirate, die kein Auslieferungsabkommen mit Bulgarien haben. Bulgariens Generalstaatsanwalt Ivan Geschew. Wir werden alles Mögliche tun, um den Angeklagten Boschkow aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückzubringen. Ich sage es, es gibt keine Unberührbaren mehr, es ist vorbei. Das muss zu Ende gehen, nicht weil die Staatsanwaltschaft das will, sondern weil die bulgarischen Bürger es wollen. Mit aggressiver Werbung lockte die Sofortlotterie immer neue Kunden. Jeden Tag zeigte der zweitgrößte Fernsehsender, Nova TV, zur besten Sendezeit einfache Menschen, die über Nacht das große Geld gewonnen hatten. Nur keiner der Millionäre erhielt seine Millionen. Das Geld sollte erst im Verlauf von bis zu 20 Jahren gezahlt werden. Betroffen von dem neuen Glücksspielgesetz sind Tausende von Händlern, die bislang Lotteriescheine verkauft haben. Sie besitzen Lotteriescheine für insgesamt 13,8 Millionen Euro, die jetzt vernichtet werden sollen. Wenn ich Ihnen sage, wie viele Lotteriescheine ich noch habe, es ist einfach schrecklich. Man soll eine Übergangsfrist für solche Änderungen geben, das geht nicht von heute auf morgen. Die Scheine habe ich bezahlt. Ich habe bestimmt Scheine für 300 Lever, etwas mehr als 150 Euro liegen. So etwas ist bisher nie passiert, dass ich für eine Woche Scheine für 300 Lever nicht verkaufen konnte. Nie. Für manche Leute sind 300 Lever nichts, aber für mich ist das viel Geld. Ich betreibe ein kleines Geschäft. So ist es gekommen, dass man Angst haben soll, etwas anzufangen. Man investiert Geld und am Ende wird man beschissen. Das neue Gesetz lässt jedoch alle Casinos und Spielhallen außen vor. Enteignet wird nur der flüchtige Oligarch Wassil Boschkow, dem die größte und kostbarste private Antikensammlung auf dem Balkan gehört. Und auch diese wurde nun beschlagnahmt.
Bulgarien verstaatlicht das Lotteriegeschäft und geht gegen den reichsten Oligarchen des Landes vor, Clemens Fehrenkotte berichtete. Der Traum vom All, wie Luxemburg den Weltraum erobern will, wie Luxemburg Grenzen überwinden will, darum geht es in dieser Woche in unserer Reportagereihe. In erster Linie geht es beim luxemburgischen Weltraumkonzept ums Geschäft. Das Land hat eine nationale Weltraumagentur gegründet, die junge Unternehmen anlocken soll, wenn sie gute Ideen haben, die sowohl für die Erde als auch für den Weltraum taugen. Dafür stellt Luxemburg das nötige Startkapital zur Verfügung, denn es will dabei sein, wenn die Weltraumaktivitäten an Fahrt aufnehmen. Die Superreichen dieser Welt haben das All und seine Himmelskörper längst in den Blick genommen. Amazon-Chef Jeff Bezos oder der Tesla-Gründer Elon Musk denken dabei in ganz großen Kategorien bis hin zur Besiedelung des Mars. Aber auch die Europäische Weltraumagentur rüstet auf. Über 14 Milliarden Euro haben die 22 europäischen Mitgliedstaaten der ESA, darunter auch Luxemburg, im vergangenen Jahr für neue Missionen ins All zur Verfügung gestellt. Und auch von diesem Kuchen möchte das kleine Luxemburg ein Stückchen abhaben, wie Tonja Koch berichtet.
Behutsam bewegen die Ingenieure von LuxSpace einen Mikrosatelliten. Der 80 x 80 cm große Satellit wird von Jeroen Bürsing und seinen Kollegen behandelt wie ein rohes Ei. Der würfelförmige Körper ist mit Goldfolie verkleidet, um den Temperaturschwankungen im Orbit zu trotzen.
Da wird ganz dünne Schicht Gold auf Plastik aufgedampft. Und das sind dann so, ich glaube, 6 oder 10 Folien hintereinander. Und alle zusammen isolieren bis zu 99%
Die Solarpaneele auf beiden Seiten sind eingeklappt. Angst, dass sie sich womöglich nicht öffnen, bestehe nicht, sagt Bürsing.
Das passiert nicht so oft. Wir haben es natürlich getestet.
Ende März wird der Satellit mit einer Vega-Rakete von Kourou in Französisch-Guayana ins All geschossen. Er wird in geringer Höhe um die Erde kreisen und Signale großer Fracht- und Passagierschiffe einsammeln, wo auch immer auf hoher See sie sich befinden mögen, sagt der technische Leiter Marino Poppi.
Es gibt auf der Erde einige Nutznießer davon oder einige interessierte Parteien, wie zum Beispiel Reedereien oder Institute oder auch Behörden für maritime Sicherheit.
Aufgelegt und kontrolliert wird das Projekt von der ESA, der Europäischen Weltraumagentur. Die maritimen Daten werden später von einer kanadischen Firma ausgewertet und gebaut wird der Mikrosatellit von LuxSpace, von dessen Aufträgen wiederum die Raumfahrtindustrie in anderen europäischen Ländern profitiert, Marino Poppi.
Das bedeutet, unser Satellit hat viele Komponenten drinnen, Subsysteme, die aus verschiedenen europäischen Ländern kommen.
Nicht jedes Mitgliedsland der ESA muss jedes Programm mitfinanzieren. Aber wenn ein Land an einem sogenannten Wahlprogramm teilnimmt, dann soll das eingezahlte Geld auch wieder in Form von Aufträgen an die Industrie zurückfließen. Insbesondere kleinere Länder wie Luxemburg achten darauf.
Da sind wir gut, ja.
Sagt der Vorsitzende der luxemburgischen Raumfahrtagentur Max Serres nicht ohne Stolz.
All Euro, die wir in die ESA reingeben, kommt zurück in die luxemburgische Industrie.
Das wiederum eröffnet Spielräume. Vor wenigen Wochen hat Luxemburg einen Fonds aufgelegt, in den der Staat und auch eine Reihe privater Firmen bislang 70 Millionen Euro investiert haben. Geld für junge Unternehmen, die sich auf Weltraumtechnik spezialisieren möchten. Aber allein die gute Idee reiche nicht, so Serres.
Ich kann mir vorstellen, dass in Amerika mit der NASA so Sachen möglich sind, dass da die NASA einfach während, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren Firmen im Leben halten, für die Technologien zu entwickeln. Aber in Luxemburg kann das nicht funktionieren.
Gefragt sei eine Doppelstrategie. Mit Innovationen, die für den Weltraum taugen, soll zunächst einmal auf der Erde Geld verdient werden. Das macht zum Beispiel Manna Electric. Das Start-up wurde vom Niederländer Joost van Oorschot direkt nach dem Studium gegründet.
Around this time I knew I wanted to create a company around it and then Luxembourg pops up onto the scene with their space.
Ich wusste, ich wollte ein Unternehmen gründen und Luxemburg ploppte auf in der Szene mit seiner Space Initiative und nun sind wir hier. Und nach nur 2 Jahren beschäftigen wir schon 30 Leute.
2 years later we are 30 people and quite successful as a company, I would say.
Manna Electric entwickelt Solarzellen für Großprojekte in unwirtlicher Umgebung, wie zum Beispiel in der Wüste. Sie werden direkt vor Ort produziert und aufgestellt. Und sie brauchen dafür eigentlich nur Sand, erläutert Joost.
Wir haben einen Produktionsprozess entwickelt, der in einen Schiffscontainer passt. Und wir füttern die Maschine mit Sand und Elektrizität und es kommen funktionstüchtige Solarzellen raus.
Dieses System funktioniere eben nicht nur in den Wüsten dieser Welt, sondern, so die Idee, auch auf dem Mond.
Our technology is perfect in locations where there is nothing.
Unsere Technik ist perfekt für eine Umgebung, wo es nichts gibt. Keinerlei Infrastruktur, sondern nur Sand und Sonne. Es ist das Gleiche wie auf dem Mond. Da gibt es auch keine Lieferkette, um dich mit allem zu versorgen, was du brauchst, um Solarzellen herzustellen. Nein, auch da hast du nur Sand und Sonne.
Das Unternehmen wächst und hat bereits große Energieversorger für seine Idee begeistern können. Im Moment stünden sie zwar ziemlich breitbeinig auf der Erde, aber ein bisschen weiterdenken wollten sie schon.
Our dream is in space.
Von einer Maschine auf dem Mond.
We have our first machine on the moon.
Ja, davon träumen wir.
That would be the dream, yes.
Und mit ihnen Max Serres, der Leiter der luxemburgischen Space-Agentur. Es bahne sich ein Paradigmenwechsel an, so Serres. Im Moment sei in der Raumfahrttechnik noch alles darauf ausgelegt, Materialien zu entwickeln, die den Raketentransport ins All auch überstehen. Aber die Vorstellung, Ressourcen vor Ort zu nutzen, gewinne immer mehr an Bedeutung.
Heute kostet, wenn ich mich nicht irre, ungefähr 50.000 Dollar für 1 Liter Wasser auf den Mond zu bringen. Wenn jetzt eine Firma es fertig kriegt, 1 Liter Wasser auf dem Mond zu produzieren für Hälfte von dem Preis, dann gibt es ja einen Business Case. Dann ist es interessanter, Wasser direkt auf dem Mond zu produzieren und nicht alles mit der Rakete mitzunehmen.
Noch könne die Frage nach der Wirtschaftlichkeit nicht beantwortet werden. Erst müsse es mal einer schaffen. Aber damit es einer schafft, dabei wolle Luxemburg im Rahmen seiner Möglichkeiten gerne helfen.
Luxemburg hat schon einmal zu den Sternen gegriffen und sich neuen Wirtschaftszweigen geöffnet. Mit seiner Satellitentechnik versorgt das Großherzogtum nicht nur die Europäer, sondern fast die ganze Welt. Und darüber berichtet Tonja Koch morgen in der nächsten Folge. Mir bleibt Danke zu sagen fürs Zuhören. Das war Europa heute mit Katrin Michaelsen.